Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind heute wieder bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast und ich habe the one and only Dennis Kohlruss hier bei mir, also nicht ganz bei mir, online bei mir. Dennis, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich eingeladen wurde, diesmal virtuell, und ich freue mich auf ein paar wunderschöne Gespräche zu Themen, was die Leute vielleicht ein bisschen bewegen wird und vielleicht mal so ein bisschen Licht aufgeht oder mal eine Sicht auf ein paar andere Dinge scheinen lässt, was interessant ist.
Glaube ich auch. Wir haben ja jetzt gerade relativ frisch den King of Stones hinter uns, wo ich mein Strongman-Debüt gefeiert habe.
Musst du selber lachen, hä?
Ich muss selber lachen, wenn ich es ausspreche. Aber war eine riesen Gaudi. Und du hast ja auf dem Event tatsächlich einen neuen deutschen Rekord aufgestellt mit Stein über Kopf heben. Mit, was hat er gewogen, 139, oder?
0,91. Also man könnte sagen 140 Kilo. Aber man will ja nicht was besser machen, wie es eigentlich ist, ne?
Ja, ich hatte es, aber es ist witzig, ne, wenn es 139,9, dann bleiben schon im Kopf trotzdem, obwohl es dann ja nicht mal mehr sich drüber lohnt zu reden bis 140, die 139 bei mir auch im Kopf hängen, siehst du mal, ne?
Ist ja auch irgendwo was, wie soll man sagen, wenn man jetzt 140 sagt, sagt ja kein Mensch, 140 Kilo Steine, kein Stein wiegt genau 140 Kilo, ne? Wenn du jetzt sagen würdest, der Dinger hat 140 Kilo gehabt, das ist ja unwahrscheinlich, weil kein Naturstein wiegt genau 140 Kilo. Na, deswegen sind da immer runde Zahlen mit dabei. Und jetzt liegen wir natürlich halt in Schlagdistanz zum Weltrekord mit 151.
Krass.
Und der 151er, der wurde auf Island gedrückt bei einem Wettkampf, das war eher wie so eine Art Blockstufe. Na, wie man sie kennt. Aber natürlich auch sehr rau, aber es war eher wie so ein Block. Und kein Findling.
Vom Greifen her und von der Balanciertheit her wahrscheinlich ein bisschen.
Viel besser.
Einfacher.
Viel besser. Genau. Aber auf Island, jetzt kommen wir, denke ich mal, zum Thema. Auf Island liegt ein Stein, einer der Drittwigsteine, wo über mehrere hundert Jahre auf Island definiert wurde, welchen Lohn du bekommst, wenn du mit dem Schifferboot wieder heimkehrst, wurden dann die Drittwigsteine gehoben. Die haben dann so, der eine heißt Almodi, dann der Halfsterkur, dann kommt der Fullsterkur. Die Steine haben alle ein unterschiedliches Gewicht. Und je nachdem, was du gehoben hast, hast du deinen Lohn bekommen. Und der Fullsterkur wiegt 154 Kilo. Problem ist, ich muss den auf schwarzen Sand heben. Also das ist der schwarze Strand von Island. Aber nebendran habe ich gesehen, das ist ein bisschen grüne Wiese. Ne? Da könnte der Stand ein bisschen fest sein. Und den Stein hat noch kein Mensch geschultert. Und wenn wir jetzt da hochgehen und das Ding über Kopf brezeln, dann ist es halt auch wieder so ein Aufschrei international unter den Steinehebern. Ich könnte hochfahren am Mai, den machen, und dann machen wir im Dezember nochmal einen Wettkampf, dann guck mal, dass wir einen 156er finden. Und du hast ja gesehen, was mit dem 140er, wie das war, ne?
Ja, der sah zugegebenermaßen echt easy aus.
Und da kommen wir jetzt zum Punkt, das ist, wenn etwas easy aussieht, klappt es und alle sagen, ja, da gehen doch nochmal 20 Kilo drauf, ne? Aber sobald du mit einem Stein oder mit einem Gewicht langsamer wirst, kommst du in diesen Grind, was viele Leute kennen, und im Grind verziehst du dich ja körperlich und beim Verziehen verlierst du den Gleichgewicht.
Das habe ich auf dem Foto krass gesehen. Wir haben ja jetzt vom Event schöne Fotos bekommen. Bei dem 70-Kilo-Stein, an dem ich ja gescheitert bin, siehst du auf dem Foto und krassen, was du gerade beschreibst, das habe ich nicht wahrgenommen. Aber auf dem Foto siehst du es krass, dass der eben nicht gleichmäßig hochgeht, sondern schon auf halbem Weg dieses Kippmoment hat. Dann kriegst du ihn halt nicht mehr durchgeschoben, ne?
Genau, du musst sehen, wenn du jetzt, das ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt einen Physiker hier sitzen hätten, der würde es uns natürlich sehr in seinem Fachjargon erklären. Wenn du ja ein Gewicht beschleunigst, bekommt es natürlich, fährt das Gewicht an, sage ich immer so schön. Und sobald du langsamer wirst, muss ja deine Kraft, die du reinsteckst, die muss ja irgendwo verpuffen, wie eine Art Stoßdämpfer. Wenn der Stein sich nicht bewegt, muss sich ja irgendwas anderes bewegen, wo die Kraft drinne verpufft. Und das ist meistens dann das Schultergelenk oder die Hüfte dreht sich weg oder der Rücken dreht sich weg. Und das ist ja die Kunst des Steinhebens, dass alles fest ist wie eine Säule, damit die Arme ihre Arbeit verrichten können. Und dann muss der Kopf natürlich auch sagen, ich muss jetzt mit 100% Geschwindigkeit an den Stein ran, weil wenn er zu langsam auf dem Weg nach oben ist, bremst er mich und belastet somit meine Säule. Ist ein bisschen, sagen und die Leute, ich traue.
Dass die Säule ja noch in dieser krassen Rückneige stattfindet, also in einer Bewegung, die jetzt für die meisten Menschen da draußen schon ohne irgendein Gewicht nicht mehr machbar ist, weil die Muskellänge fehlt, ne?
Genau. Genau.
Also das ist schon anspruchsvoll.
Und wenn wir jetzt zum Beispiel zu einem Locklift kommen, und ich, so habe ich den 200er Lock gedrückt, wenn das Gewicht jetzt nach oben sich beschleunigt und du merkst, dass irgendwann keine Beschleunigung mehr stattfindet vom Gewicht, weil das Gewicht nun mal Gewicht ist. Na? Aber deine oberste Priorität ist es, deine Ellenbogen durchzustrecken, dass du im Lockout bist. Könntest du ja mit dem Körper nach unten hin wegtauchen. Ähnlich wie im olympischen Gewichtheben. Das ist recht schwer bei einem Lock oder bei einem Atlasstone oder bei einem Naturstein. Deswegen gehen wir noch mehr in die Rücklage des Oberkörpers. Wichtig ist nur, dass die Arme durchgestreckt sind und dann richten wir unseren Körper nach vorne hin auf. Das musst du mal sehen bei dem Rekordlift. Lieber gehe ich mit dem Körper nach hinten weg. Aber wichtig ist, dass meine Arme durchgestreckt sind, weil der Ellenbogen ist in dem Moment der schwächste Punkt, das schwächste Glied. Und das ist so eine Kunst der Bewegung. Man bewegt sich quasi unter den Stein, während man ihn nach oben bewegt. Wie so eine...
Ja, ja. Das ist ja eine Sache, die mich von Anfang an fasziniert hat, was wahrscheinlich den Leuten schon ein bisschen aus den Ohren rauskommt. Aber dieses Kraft in der Länge, was halt unser Five-Konzept schon immer ausmacht irgendwie, das ist, habe ich noch nie irgendwo so gelebt gesehen wie beim Steineheben.
Brutal. Das ist, und dann beim ältesten Lift, den es gibt auf dieser Welt. Ja, ne?
Wahnsinn, Wahnsinn.
Das ist, und deswegen fasziniert mich das auch an deiner Arbeit und an Five und alles. Das ist, es hilft mir ungemein. Also dieser Lift mit einer 139, ich habe hier einen 128 Kilo Stein bei mir im Gym. Ne? Der geht und der geht mal nicht. So. Und jetzt habe ich natürlich trainiert, auch mit dem 128er. Und ich habe dann natürlich deine wie heißt dieser Stand auf den Knien?
Kniestand.
Der Kniestand habe ich jetzt 3-4 Einheiten davor trainiert, vor dem Lift jetzt hier. Und habe ja 3 Tage vor dem King of Stones den Stein schon mal gedrückt.
Dazu kommen wir gleich, weil das finde ich absolut irrsinnig.
So, und das YouTube-Video ist auch online. Ich habe 2 Fehlversuche gehabt an dem Stein und beim dritten ist er gegangen. Weil ich mich halt auch da extrem hinten reinlegen konnte, weil die Stabilität da war. Und aus diesem Rückstand, oder wie nennst du das nochmal, wenn du dich so...
Aus dem
Knie. Genau, aus diesem, natürlich stand, war ich nicht auf dem Knie, sondern auf den Füßen, aus diesem Kniestand kannst du unfassbar eine Geschwindigkeit aufbauen, die du mit den Schultern und Armen weiterträgst. Das ist wie so ein Katapult, der Körper geht wie ein Katapult hoch und die Arme schießen oben durch. Und deswegen habe ich halt die Hoffnung, beziehungsweise bin ich sehr selbstbewusst, diesen 154er über den Kopf zu drücken. Na? Und das eröffnet, du sagst es ja auch, das wird mir sportlich auch die nächste Zeit für den Stärkstmann Deutschlands auch sehr viel noch bringen.
Ja, also ich glaube, bei dir zu sehen, ist natürlich immer ein bisschen anmaßend, wenn ich das sage als Wurst, ja. Aber von der Biomechanik her, wenn ich deine Lifts halt anschaue, dann sieht man, dass du von dieser Rückneige einiges aus den Knien holst, was auch immer rein wird und auch Sinn macht. Aber du, wenn du jetzt im Beckenbereich, wo du jetzt gerade immer weicher wirst, wo ich richtig zugucken kann, wie du über die Übungen, die du halt im Five jetzt mitmachst, immer mehr Spielraum da hast, das wird dir halt diese Kette nochmal in sich stabiler machen. Ja. Auf deinem Niveau. Und das wird dir dann gerade bei solchen Lifts über Kopf, aber auch hier bei Locklift und so Sachen mit dem Baumstamm und so, bei diesen Sachen, aber auch beim Heben, überall, wo die Hüfte nach vorne muss, also eigentlich bei allem, nochmal richtig viel Performance geben, weil das einfach dein Körper in sich nochmal stimmiger wird. Ist meine das sehen wir mal dann.
Ja, das ist ja das Skurrile, die 13 Jahre Kraftsport jetzt. Und ich war nicht so immer der Fleißigste, was zum Physio gerannt ist, weil ich auch nie Probleme hatte. Haben sich Strukturen eingeschlichen, die nicht so positiv sind. Mhm. Und ich merke jetzt halt, wenn ich deadlifte oder wenn ich auch bei der Kniebeuge, wenn ich sehr viel trainiere, kriege ich die Hüfte oben nicht mehr rein, weil wahrscheinlich Psoas und Hüfte so fest sind, weil die halt in eine Schutzstellung gehen und sagen, hey, der Typ quält uns so sehr, wir machen jetzt mal fest. Und wenn ich halt diese Übung mache, merke ich, ich gehe in die Länge und die Hüfte geht oben wieder rein, wie Butter. Mhm. Eigentlich, wo ich früher Kraft gebraucht habe, um die Hüfte reinzuschieben, ist es jetzt ein automatischer Mechanismus.
Ja, wie du es selber schon auch gesagt hast, in der Sprachnachricht, die du mir geschickt hattest, dass du weniger Widerstand im Körper hast, den du überwinden musst. Das ist genau.
Also meine volle Muskelleistung geht eigentlich ans Gewicht.
Genau.
Und nicht mehr gegen mich selber. Und das ist halt echt so, wenn du dir das mal überlegst, du machst dir jahrelang Gedanken, wie wirst du stärker und bist immer nur drauf, anstatt musst du mal auf.
Genau. Aber das ist ja, das geht uns ja überall, wo wir im Leistungssport so mit den Menschen arbeiten, so dass halt dieses Verständnis dafür nicht da ist. Ne? Und ich habe das selbst bei olympischen Gewichthebern auf Weltklasse-Niveau gehabt, dass das Becken zu ist.
Ne? Ach krass.
Ja. Also und du siehst ja auch hier bei deinem Dirk heißt er, gell?
Ja.
Der ist ja auch, also es gibt ja immer die Diskussion, ja, wenn du olympisches Gewicht heben, dann brauchst du keine Mobility dazu, weil da ist alles abgedeckt, ne? Und er ist ja für sein Alter extrem stark und extrem fit, aber guck mal,
sein steif. Er ist steif.
So, und wenn wir ihn jetzt wieder weicher kriegen, wenn er da ein bisschen Fokus drauf setzt, dann wird er wieder ganz anders, auch performancemäßig wieder ganz anders abliefern können.
Vielleicht
in seiner Karriere noch mehr und so weiter, das kannst du jetzt weiterspinnen. Es ist einfach eine wichtige Komponente oder eine unterschätzte Komponente dieser ganze Mobility-Kram. Wie du es nachher machst, ob mit Five, Yoga, was ist mir völlig peng, Hauptsache du machst es irgendwie. Aber das so gar nicht zu machen, eigentlich egal in welcher Sportart trainierst du dir halt unter Einschränkungen ran.
Aber bei Dirk ist halt wirklich die Sache, wenn er eine Langhantel an sich hochzieht, zum olympischen Reißen, ne, oder Umsatz, alles cool. Aber sobald er sich nach hinten lehnen soll, um einen Stein an sich hochrollen oder ein bisschen nach hinten für den Lock, da ist halt aus. Ne? Und da ist er auch am Verzweifeln. Dann kannst du echt.
Halt nie geübt hat. Ne? Das hat er halt nie gebraucht in dem. Und das ist das, was ich immer sage. Macht doch einfach ein bisschen was zusätzlich. Diskutiert nicht drüber, ob man es braucht oder nicht. Macht's einfach. Ja.
Und dann hört man dem Herrn Parki zu, da auf eurem Meeting da. Ne? Und denkt sich, es ist ja eigentlich ganz logisch, dass wenn immer etwas zusammengeht, natürlich auch das auseinander trainiert werden muss. Genau. Und dass das bei vielen Menschen viel bewirken kann und wird, ist es eigentlich eine Mission, die ja ehrenhafter nicht sein könnte.
Genau. Und du siehst natürlich jetzt auch zum Beispiel, dadurch, dass bei mir dieser Beweglichkeitspart relativ gut ist, kann ich Techniktipps von dir, zum Beispiel beim Atlas-Stone-Schultern, viel besser umsetzen, weil ich da halt hin kann.
Ja.
So ganz viele, denen würdest du jetzt sagen, mach's mal so, und die würden es auch verstehen, was sie machen sollen, aber der Körper sagt einfach, leck mich, ja. No way.
Weil sie einfach die Position nicht kennen. Genau,
weil du gar nicht da hinkommst, geschweige denn, wenn du hinkommst, dort keine Kraft hast. Ne? Also du kannst es nicht halten, weil dein Muskel so in die Kürze konditioniert ist, dass er die Länge plus Kraft gar nicht zulassen kann.
Wahnsinn. Das ist interessant.
Und das ist halt das, was diese Five-Trainingskomponente da ausmacht. Oder allgemein Beweglichkeit, Muskellängentraining ausmacht. Dieses Länge plus Kraft, das ist genau das, was. Und das brauchst du natürlich, weil Strongman so funktionell ist, brauchst du das natürlich in ganz, ganz vielen Bereichen. Mhm. Auch wo du mir beschrieben hast, wie du dieses. Wenn ihr da im Kreislauf dieses Mühlrad da macht, zum Beispiel mit hohen Gewichten, dass du da eine Zeit lang dich nach hinten lehnst, dann wieder nach vorne, um verschiedene Muskelpartien zu beanspruchen und so, kommst du da nicht hin. Kannst du auch diese Position nicht wählen, ne? Also das ist schon immer viel.
Ja, das ist ziemlich wild, und wenn man da immer nur bedenkt, dass man eigentlich immer nur nach vorne gehen will, ich glaube, da guckt jetzt gleich jemand hier zu.
Macht
Na, geht mal auf euren Platz jetzt hier.
Ich hab's Hast du die ganze Zeit rasseln gehört?
Ja, ja, ich ziehe mal die Halsbänder aus, dann ist mal ein bisschen Ruhe.
Alles komm mal her. Ich glaube, das stört jetzt nicht so groß.
Komm mal her.
Ja, ich würde mal gerne noch drüber sprechen, weil du hast ja gerade schon gesagt, ich habe dich ja auf dem Event gefragt, Dennis, das Video ging ja online, da hast du ja den 140 Kilo Stein schon im Video, quasi den deutschen Rekord inoffiziell ja schon geschafft bei dir im Gym. Und dann habe ich dich ja gefragt auf dem Event, wann hast du das Video aufgenommen? Und du sagst, vor 3 Tagen. Und das hat bei mir schon, und das würde ich gerne mit dir so ein bisschen diskutieren, weil wenn man jetzt sowieso den aktuellen wissenschaftlichen Stand sich anschaut, diese ganze Diskussion mit Reps in Reserve und so, aber auch wenn wir weiter zurückgehen und sagen, wir gucken uns mal so einen russischen Kraft-3-Kampfplan an, dann haben die ja auch in den ganzen Peak-Weeks und so immer eigentlich eine Woche fast gar kein Training mehr, vielleicht noch ein paar Overloads oder so. Und auch in den ganzen 3 Monaten Vorbereitung, die so typisch im Powerlifting bei so einem Russenplan zum Beispiel sind, hast du ja eigentlich nie einen Maximalversuch. Nicht eigentlich, du hast nie einen Maximalversuch. Du bleibst immer submaximal und am Ende vorm Wettkampf hast du eher nochmal eine Ruhephase und dann gehst du mit deiner Peak-Performance in den Wettkampf. Das ist so zusammengefasst, wie ich es kenne, die typische Vorgehensweise in einer Wettkampfvorbereitung. So, Herr Kohlruss sagt halt, nö, ich mach 3 Tage vorher den Maximallift schon mal. Ich würde es gern verstehen. Also erstens, das sagt mir sagt das persönlich auch, da ist noch mehr drin. Kannst du jetzt so und so sehen? Weil wenn du 3 Tage vorher das gemacht hast, aus meinem Verständnis der Physiologie, jetzt regenerierst du bestimmt schneller als der Otto-Normal-Mensch. Du bist ein Mutant und du trainierst seit 13 Jahren wie ein Wahnsinniger. Aber 3 Tage ist eigentlich zu wenig Regenerationszeit, um wieder deinen Peak nach einer Peak-Leistung zu kriegen. Theoretisch. Theorie.
Wenn man jetzt mal so zu den olympischen Gewichthebern blickt, wo ich das Glück hatte, 1 Jahr da mal mitzutrainieren. Es gibt den Bereich des muskulären Fitsein. Die Muskeln sind leistungsbereit. Die Muskeln sind jetzt ready. 100% und maximale Kraft. Also die Pflege der Muskulatur, eine Woche zuvor Pause, alles schön und gut. Das ist den Part, den du ansprichst. Jetzt gibt's aber noch einen anderen Part. Das ist der andere Part ist, die Bewegung, eine Vorspannung, eine gewisse Vertrautheit. Also man sieht auch olympische Gewichtheber, 1 Tag vor den Olympischen Spielen trainieren die noch. Und da gehen die auch an ihre 80-85%.
Aber nicht an die 100, Freundchen.
Nicht an die 100. Jetzt kommt der Bereich der Steine dazu. Dieser Stein ist ein Unikat. Ne, ich kann 100 Kilo in Beijing heben, ich kann 100 Kilo in Mexiko heben, auf der gleichen Plattform wie die Olympischen Spiele, ist alles same. Dieser Stein ist ein Unikat, der ist besonders. Du musst wissen, was macht der Stein mit dir. So, und das, dieser Liftversuch, das war eine Art Lernphase, zu gucken, wer er ist und wie er sich verhält. Er verhält sich zum Glück sehr gut. Es ist ein sehr guter Stein. Ist jetzt nicht irgendwie undankbar oder hat ein Ungleichgewicht. Ein bisschen, das spürt man auch ein bisschen rechts, hängt da ein bisschen runter. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Es gibt ja so richtig schlimme Steine, ne? Und das zeigt auch, wie du sagst, da ist noch viel mehr drinne. Wenn alles stimmt, da muss ja die Beschleunigungslinie nach oben stimmen, da muss der Winkel muss stimmen. Wenn du ihn zu weit vorne drückst, der vordere Delta kriegt das alles nicht mehr gemanagt und da ist auch so ein gewisser Faktor Angst. Weil du musst den Stein über den Kopf befördern, weil du kannst ihn nicht vorm Kopf halten. Und der Mensch will halt immer Sicherheit haben und er weiß, wenn er den Stein über dem Kopf hat, du lächelst, weil du hast es gespürt.
Ich spüre es noch. Der Ding hier oben vom Kopfhörer erinnert mich gerade dran.
Ja. Aber da muss der Stein hin, damit der Lift am effizientesten ist, um am Schluss am meisten Gewicht zu bewegen. Klar, wenn man irgendwo abrutscht, dann hat man einen Fehler gemacht, beziehungsweise hat man nicht genügend Druck gegeben. Wird besser, Wolf, wenn die Steine schwerer werden, weil mehr Gewicht heißt mehr Druck in der Hand.
Ich glaube, bei mir war das die Nervosität, dass ich da zu...
Natürlich. Natürlich.
Du, komischerweise hat diese Minuten-Gap was mit mir im Kopf gemacht. Dabei ist eine Minute ja eine Ewigkeit, um einen Stein
Ja.
zu heben. Aber ich hatte dann irgendwie so das Gefühl, ich muss mich beeilen, Trottel.
Ja, 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 ja.
Du, das ist halt das erste Mal.
Ja, aber das ist schön, das ist schön.
Also alles gut, ich habe es überlebt, alles ist fein. Ich kann wieder trainieren, alles bestens.
Das sind die Eindrücke. Und wie ich immer so schön sage, ja, es ist Kraftsport, aber es ist ein ganz großer Anteil, der Kraftkunst heißt. Und es kommt ja aus dem Bereich Zirkus, es kommt ja aus dem Bereich einer Show, wo die Leute sagen, den Stein hat der mal über Kopf gehoben. Niemals. Und dann gehen die Leute selber dran und wollen ihn anheben und denken sich, WTF, das ist ja schier.
Wo du es gerade sagst, sorry, da muss ich nachher gleich mal kurz reingucken, vielleicht sogar während wir hier weiterquatschen. Wie schwer ist denn der Stein in diesem griechischen antiken Museum, der da mit Gravur, dass ihn jemand über Kopf gehoben hat in der Antike, ist der nicht auch um die 140 Kilo?
Ja.
Ja, ne? Da gibt es doch einen Stein, wo in irgend so einem Museum liegt. Der ist,
Ja.
glaube ich, aber auch ein bisschen geschliffener und eckiger,
Ja.
meine ich. Wo auf der Inschrift ist, der so und so hat den über Kopf, und der hat auch so um die 140 Kilo, ne?
Ich
Krass.
habe das, ich hab dieses Museum angeschrieben und habe gefragt, ob ich ihn heben darf. Habe ich ein Nein zurückbekommen.
Ja, es wundert mich jetzt nicht.
Ja, das wäre eine Ehre, so ein Ding mal kredenzen zu dürfen. Aber klar, das ist ein historisches Ding. Du kannst schon nach Ägypten gehen, die Pyramiden umbauen, weißt du? Das ist,
Ja, der geht kaputt.
jagen sie dich zum Teufel oder so.
Schlechte Laune, ja.
Deswegen.
Aber das habe ich jetzt gerade so in den Kopf gekriegt, das ist krass. Also, ich finde beides krass, dass du das gehoben hast, was da im Museum liegt, gewichtsmäßig. Ich finde es aber genauso krass, dass es da einen gab vor 2000 Jahren, der ohne unser modernes Trainingswissen und so weiter das schon das gleiche bewegt hat wie du jetzt gerade. Das finde ich beides beeindruckend auf seine Weise.
Na, ich finde,
Ich
das ist die
weiß stärker waren, aber ich finde es schon beeindruckend.
wie kann man das sagen? Die Gabe des Unwissenden. Wenn du natürlich vor dich hin trainierst und von außen keine Einflüsse hast, dass jemand sagt, ey, 100 Kilo ist schon so krass, ey, 100 Kilo so krass. Wenn du jetzt, ich will nicht wissen, wie viele Leute dir schreiben, sagen, ey, Wolf, die 70 Kilo, du kannst gar nicht 70 Kilo über Kopf drücken, Wolf, das ist doch nicht normal. Und wenn du das von außen immer mehr hörst, dein Unterbewusstsein sagt, okay, das ist krass.
Das wirkt aber in beiden Richtungen, Dennis, weil ich habe es mit dem Sepp Maurer davon gehabt, wenn du halt in so einem Studio trainierst, wie jetzt bei dir oder beim Sepp, wo so viele starke Leute sind, dann wirst du auch stärker, weil, also das siehst du siehst, wie man in diesen Ausnahme-Gyms so viele Ausnahmeathleten komischerweise emporkommen, weil die sich auch gegenseitig pushen und weil du siehst, es geht und wenn du siehst, es geht bei dem, dann kann ich es ja auch. Und andersrum gebe ich dir recht, dieses Kleinreden haben die dann vielleicht weniger gehabt. Und ich denke halt auch, dass die dann da so Vollblutsportler waren in der Antike, dass die auch ihr Umfeld hatten, wo andere Leute auch stark waren.
Natürlich,
Ja, also das war da auch.
natürlich. Da kam der eine und hat gesagt, hier bild mein Sohn aus und so. Na, das war ja alles. Das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, das ist ja die menschliche Natur. Ne? Guck dir den Sport an, da siehst du auch, wie die Gesellschaft tickt. Ne? Das ist ja,
Definitiv.
das ist ein Paradebeispiel. Ne?
Aber du sagst dann, du hast, also mein Ding wäre es halt gewesen, ja, den Stein vorher testen, okay, aber nicht 3 Tage vorher. Wäre jetzt so mein logischer Gedanke gewesen. 3 Tage vorher finde ich halt krass. Ne? Also so, weil, wenn wir jetzt mal denken, zentrales Nervensystem, mit einer Maximalwiederholung und solche Sachen, ne? Da passiert ja schon was richtig im Körper. Jetzt ist es natürlich eine kleinere Muskelgruppe. Ich glaube, bei einem Kreuzheben ein Maximalversuch wäre schlimmer für einen Kreuzhebenrekord als jetzt über Kopf. Ne? Also da gibt es ja auch noch ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten.
Ich habe ja 4 Tage vor dem King of Stones den Stein erst gefunden.
Ah.
Na, den haben wir auf dem Feld gefunden. Das war dann am Schluss war es eine Hundewiese. Und als wir dann im Bus saßen und heimfuhren, haben wir gerochen, was wir eigentlich.
Heißt
Ja, aber richtig, aber richtig.
das schon was echt massiv Ekelhaftes?
Naja, aber das ist ein schöner Stein und der soll jetzt auch für Deutschland ein Mahnmal sein, dass die Leute dahin pilgern, beziehungsweise ich muss mir noch einen schönen Namen für den Stein ausdenken und dann hat der seine Geschichte. Und so wird Geschichte geschrieben, meiner Meinung nach.
Ja, ist geil. Also ich finde das richtig geil und fand es auch geil, dass er den geschafft hat. Ich habe ein Video gesehen, das habe ich, glaube ich, sogar gezeigt, von diesem Stoltman oder wie der heißt. Der hat einen mit 145 Kilo da in irgend so einem Video. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch irgendein Rekord. Keine Ahnung, das Video.
Stoltman hat den Art Worley Stone über Kopf gedrückt und der Art Worley hat 151.
Ah ja. Das ist aber ein anderes Video dann, wie das, was ich dir gezeigt habe. Das war ein bisschen leichter.
Genau. Jetzt ist die Frage, wer geht nach Drittwig?
Ja, hier, Dennis.
Wer geht eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich aus Island fragt, wie sieht's da oben aus? Habt ihr Eis? Habt ihr kein Eis? Und einfach übers Wochenende hochfliegen, an den Strand gehen und das Ding wegbrezeln.
Klingt schon nach einem Plan, finde ich.
Na? So eine Overnight Sensation. Einfach da hoch und das Ding wegkloppen und dann wieder heimfahren.
Ich würde aber echt Pets mitnehmen. Weil, nein, wirklich, weil das wäre einfach echt schon, glaube ich, ein Drama und würde alles überschatten, wenn das Ding zu Bruch geht. Weil es hat ja noch nie jemand so hoch gehoben. Auch ist er dementsprechend noch nie von so hoch runtergefallen. Würde ich, glaube ich, auf Nummer sicher gehen.
Da würde ich sagen, ich nehme eine Luftmatratze mit im Reisegepäck und dann blase ich so eine Luftmatratze auf, so eine mit so einem komischen Dinosaurier drauf und dann da schmeiße ich ihn dann drauf, dann platzt die einmal zusammen und dann können wir heimfahren.
Ja, im Sand müsste ja eigentlich auch gehen. Eigentlich kann er nicht kaputt gehen, oder?
Ja.
Sandwiese, sonst was.
Ja, das ist so ein Lavastrand aus so schwarzem Lavagestein.
Ich kenne einige Videos von da, ja. Das ist schon immer beeindruckend.
Der Drittwigstein ist ziemlich ähnlich wie den ich gehoben habe. Deswegen, ulala. Das wird interessant.
Also, was ist der aktuelle Weltrekord?
151.
151.
Drittwig ist 54.
Okay, das wäre also ein neuer Weltrekord.
Ja. Dann müssen wir was in Deutschland finden mit 156. Für den nächsten King of Stone dann nächstes Jahr.
Ist schon brutal. Also ich halte mich ja nicht für nicht ganz schwach, aber wie dann so 120 Kilo in Naturstein für so einen Normalmenschen schon am Boden angetackert ist,
Ja.
also zum nur Anheben schon, das zeigt ein bisschen, wie unfassbar schwer das über Kopf ist.
Das ist ein sehr feinfühliger Lift. Deswegen ja auch 3 Tage zuvor habe ich ihn ja auch probiert, weil ich halt auch irgendwo spüren muss, wie fühlt er sich an. Das ist ja auch mit diesem Stand, den du da beschreibst auf den Knien, dieses nach hinten lehnen. Wenn du in dieser Position ausharren kannst und im Kopf keinen Zweiten Weltkrieg hast, kannst du in Ruhe die Hände am Stein positionieren und sauber arbeiten.
Und recht komfortabel da, ne?
Genau. Und sobald du da Komfort reinbekommst, ist der Körper und das Nervensystem nicht zu sehr auf Error oder auf Überlastung. Und dann kann der Körper ja sauber arbeiten. Das ist ja auch bei vielen Leuten, die ich trainiere, sehe ich, wenn die etwas heben, sind die im Kopf so gestresst, weil irgendwelche Muskeln zu schwach sind und deswegen werden sie in der Bewegung nicht stärker. Ich muss einen gewissen, das sage ich immer so schön wie von der Zirkusartistik, man muss im Trapez schwingen und dabei noch lächeln. Das heißt, lerne doch erstmal 140 Kilo an der Langhantel zu heben und dabei nicht das Gesicht zu verziehen. Und wenn da eine gewisse Gelassenheit reinkommt in den Lift, dann kann man mit einem verzogenen Gesicht vielleicht 180 ziehen. Und das ist so, die Leute, der Kraftsport, ja, es ist martialisch, ja, es werden schwere Dinge gehoben, aber es muss eine gewisse, der Standard muss gehoben werden im eigenen Körper. Ich kann 100 Kilo mit dem Lächeln heben. Ich will irgendwann mal 140 mit dem Lächeln heben, dass ich auch ein gewisses Vertrauen schaffe in meinen Körper, dass ich nicht immer mit einer gewissen Aggression ran muss. Und das ist so eine gewisse, wie nennt man das? So ein Standard einführen. Man muss eigentlich den Standard unten heben, um nach oben hin pieken zu können. Und genauso ist es halt auch bei den Steinen, ne? Jetzt, wenn jetzt jemand kommt, sagt Dennis, der Stein hat 118 Kilo, der muss über Kopf, wie damals in Schottland mit dem Inverstone und so. Und die Schotten haben gesagt, oh, it's fucking terrible to press this stone overhead and this is quite crazy. Und du gehst halt hin und drückst ihn halt einfach über Kopf, ne? Ich hätte noch auf 2 Reps drücken können. Da sind die vom Glauben abgefallen, haben gesagt, wie geht sowas? Das sind halt Strukturen, die haben sich halt über die Jahre entwickelt.
Ja, ja, das ist schon, da bist du schon natürlich ein Ausnahmeathlet, was das angeht. Offensichtlich auch weltweit, selbst in diesen Ländern, wo die das schon ein bisschen länger machen.
Ja.
Offensichtlich. Und ein bisschen Bezug dazu haben, ist trotzdem nicht gang und gäbe, 118 Kilo über Kopf zu stoßen. Was mich auch ein bisschen beruhigt an der Stelle.
Ja, das ist, ich bin da halt ein richtiger Romantiker mit den Steinen. Das ist halt das, wo wir halt herkommen aus der Natur und alles, ne? So, ich sag, bevor es Hanteln.
Ich bin voll abgeholt, ich liebe das ja auch. Also.
Naja, bevor es Hanteln gab und so, der Stein ist ja der Urvater der Hantel, ne? Das Eisen ist ja in Form von Erz in ihm drin, ne? Und wir haben das über tausende Jahre lang gemacht. Wahrscheinlich war irgendein Vorfahre vielleicht von mir ein guter Steinheber oder so. Ne?
Ja, ich meine, es ist halt in so vielerlei Hinsicht mit uns als Menschheit auch verbunden. Also, ich habe es vorhin im anderen Podcast mit Jens auch erzählt. Wenn du halt so die Häuser in Italien anguckst, was da für Steine drin stecken in den alten, also wo einfach alle aus dem Wald Steine mitbringen mussten. Also Steine tragen, Steine schleppen, Steine aufeinander stapeln, ist was mit Sicherheit, mit allem, was uns Menschen so evolutionsmäßig zu dem gemacht hat, was wir heute sind, ein sehr wichtiger Grundstein gewesen, ja?
Ja.
Also das, ich glaube, das steckt schon irgendwie alle in uns drin. Und du siehst es ja, auch wenn ich mich hier wiederhole, bei uns auf dem Event abends, die Leute, jeder will diesen Stein heben, so. Es
ja.
ist einfach in uns drin, ne? Wir haben dann einfach eine gewisse Verbindung dazu. Und auch wie viele Leute mir was schicken. Also ich habe es gestern auf LinkedIn da irgendwie einen Post gemacht mit meinem geschulterten Stein und ein bisschen was dazu gesabbelt. Und hat mir auch eine Dame drunter wieder irgendeinen Wettkampf geschickt aus Bayern, wo sie irgendwas mit einem vierkantigen 200 Kilo Stein rummachen und so. Mhm. Es gibt ja noch ganz, ganz viel in der Richtung, wo die ja. Leute drauf haben. Ne? Also für uns ist wenig, aber es gibt schon noch einiges.
Na, du musst dir mal die Leventadores aus Spanien angucken, da die
guckt unfassbar.
Ja, schön.
Unfassbar. Das
ganze Kultur, da ist alles und mit dem Stein baut man Häuser, mit Stein baut man Menschen. Das ist...
Mhm. Aber ist auch ein schönes Bild, ja. Ist auch ein schönes Bild. Ja, das Bild. Ist
Brick by Brick, Stein um Stein.
Also wenn du kurzfristig da hochfliegst, sag mal Bescheid, wenn ich irgendwie Zeit habe, glaube ich, setze ich mich mit dem Flieger.
Kommst du mit?
Ich glaube schon.
Kommst du mit, so?
Ich halte da mit dem iPhone drauf.
Genau so. Wolf, hast du es jetzt aufgenommen? Oh, scheiße, ich habe mich
verdreht. Das kann passieren. Vielleicht nehmen wir einen Ostzug mit, sicherheitshalber. Aber das fände ich schon gut. Also wenn unsere Reise dahin müssen wir eh irgendwie machen, dass wir mal so eine Steinreise machen. Aber das würde mich schon auch interessieren. Spannend.
Ja, also ich peile nächstes Jahr den Mai an. Also für eine richtige Steintour. So richtig mit dem Husafeldstone. Und da gibt's ja zig Steine auf Island. Aber Drittvik ist so das Hauptziel.
Aber die sind schon alle knackig, gell? Da bist du so als jemand wie ich, da kriegst du die wenigsten auch nur vom Boden hoch, ne?
Ja, in Drittvik ist es ja gesteigert von der erste, glaube ich, heißt Schwächling. Almodi oder irgendwie so heißt der Stein. Der wiegt, glaube ich, 54 Kilo.
Okay.
Und du musst ihn ja nur vor die Brust heben. Der Halfstair-Kur wiegt 100 und es ist bei dir voll im Bereich drin. Boah. Und der Fullstair-Kur hat 154.
Ja, da sieht es halt schlecht aus. Also als Fischer wäre ich so im Mittelfeld gewesen. Ich hätte, ich wäre nicht verhungert, aber reich wäre ich auch nicht geworden.
Überleg mal, was das ist. Also die isländische Sage sagt, einer von 1000 konnte den Fullstair-Kur heben.
Ja, und das war wahrscheinlich ein lausiger Fischer.
Überleg mal so einen Schrank auf so einem kleinen Paddelboot. Oh.
Jetzt nicht raustun, meine Hände sind zu groß.
Ich bin verheddert.
Wenn halt dann, also wenn du viel Geld kriegst für null Fische, ist halt auch nicht so geil. Ja,
ja, ist das geil.
Wahrscheinlich waren die in der Mitte wieder am besten dran. Gute Fischer, eigentlich ganz schwach und es lief. Ah, geil. Du, Dennis, noch eine egoistische Frage, die vielleicht den anderen auch, die zuhören, interessant sein könnte. Wie gestalte ich denn jetzt mein Training so? Also vielleicht für dich als Abriss vorneweg. Ich mag natürlich weiter ein bisschen mich an den Atlas Stones und sowas verbessern und auch am Locklift. Ich mag aber auch, ich habe nämlich jetzt reingelesen, ich bin ja ein bisschen angefressen, habe ein bisschen Spaß dran. Der Enrico hat einen Wettkampf, der ist mir jetzt wahrscheinlich zu früh, aber da sind dann so Sachen wie Kreuzheben auf Wiederholungen dabei.
Du meinst den Devil's Rock?
Ja, aber da gibt's ja so ein Newcomer-Ding, was ein bisschen einfacher ist, mit Sandsacktragen und so. Und das liest sich alles so, dass man da mitmachen kann. Aber es sind zum Beispiel auch 180 Kilo Kreuzheben auf Wiederholungen dabei. Mhm. Da müsste ich schon mal wieder spezifisch trainieren. Also es gab Zeiten, wo ich 180 Kilo 3, 4, vielleicht auch 5-mal heben konnte. Aber das habe ich jetzt zu lange nicht mehr spezifisch trainiert. Wie würdest du jetzt so ein Training aufbauen, dass ich mich nicht völlig zerschieße, aber das alles so ein bisschen einfließen lasse? Kannst du ja so, du musst jetzt nicht ganz genau an welchem Tag, wie was, aber so ein bisschen, wie würdest du das so angehen? Wenn du mein Coach sein darfst.
Meine erste Frage wäre, was du dir von diesem Wettkampf wünschst. Einmal ergebnistechnisch. Und einmal menschlich. Der menschliche Punkt, das ist sehr wichtig, weil viele denken, sagen sich von Anfang an, ich will stärkster Mann Deutschlands werden und. Dann sind sie recht schnell enttäuscht. Wir müssen erstmal gucken, was du menschlich davon willst. Ich schätze dich so ein, dass du natürlich da reinschmecken möchtest und hast natürlich einen gesunden Ehrgeiz und willst natürlich was reißen.
Ja, mir geht's immer da so, kann ich dir genau beantworten, mir geht's immer um so die beste Version von mir selbst irgendwie zu sein. Mhm. Und wenn ich jetzt halt so mir diesen Wettkampf durchlese, dann möchte ich, dass ich da überall mitmachen kann. Okay. Weißt du, also dass ich weiß, ich kann an dem Tag im Normalfall, wenn jetzt nichts irgendwas komisch ist, diese 180 Kilo dann zumindest ein paar Mal heben oder zumindest einmal heben. So, weißt du, dass ich also an den Wettkämpfen aktiv teilnehmen kann und nicht Sandsack aufnehmen, scheitern, nicht mitmachen, so, das fände ich doof. Sondern so, dass ich sage, da kann ich gut mitmachen. Ich muss da nichts gewinnen. Da bin ich auch realistisch. Da sind ja immer andere Leute da, die da viel stärker sind. Das ist auch völlig fein. Dann bin ich auch keine 20 mehr. Also alles gut, aber ich würde halt gerne ordentlich mitmachen können.
Jetzt gehen wir mal davon aus, du willst mehr. Mhm. Dann ziehen wir uns die Ergebnisliste von jetzt letztem Jahr. Mhm. Und dann studierst du die mal abends bei einem, Wein oder Tafel Schokolade oder so. Guckst du dir die Ergebnisliste an und fühlst dich da mal rein und sagst dir, oh ja, guck mal hier, mit dem Sandsack so und so weit gelaufen, dreimal 180 gehoben im Kreuzheben, das und das über Kopf, so und so. Da siehst du dich. Und dann guckst du Platzierung, okay, 15. Wenn du dann sagst, hey, ich möchte unter die Top 10, gucken wir, was die Top 10 so gemacht hat. Und dann orientieren wir uns an diese Lifts. Und dann müssen wir den Ist-Zustand analysieren. Was hebst du aktuell mit 180 im Kreuzheben? Was machst du mit dem und dem und in der Übung? Wir brauchen einen Ist-Zustand, dann brauchen wir wo einen Soll-Zustand, wo wir hinwollen. Und dann würde ich dir sagen, pass auf, Wolf, wir haben 5 oder 4 Disziplinen. Jetzt dein Kreuzheben von einer Wiederholung wie der Ist-Zustand zu 5 Wiederholungen zum Soll-Zustand zu bringen bis nächstes Jahr ist nicht so rentabel, als wenn wir eine andere Disziplin hochziehen und du lässt die eine Disziplin ein bisschen hinterherhinken und dafür pieken wir in den Disziplinen, die für dich sinniger sind, für deinen Körper und für dein privates und soziales Umfeld, dein Alter, dein aktueller Trainingsstand. Kannst du dem so ein bisschen folgen?
Ja, total. Also merkt man halt, dass du sehr wettkampfspezifisch denkst. Die Denke war jetzt bei mir gar nicht so groß vordergründig, weil ich mache dir ein Beispiel, mir hat jetzt der Jan das geschickt.
Ja.
Und der Jan ist da letztes Jahr 2. geworden. Mhm. Und der Jan, okay, das ist jetzt eine Gewichtsklasse höher als ich, das darf man jetzt nicht ganz vergleichen. Aber der hat natürlich da Sachen rausgeballert. Der hat jetzt ja auch, also den über 80 Kilo über Kopf gestoßen und ich glaube, den 94 hat er sich irgendwie ins Gesicht oder was, aber es gab wohl auch schon Tage, wo er das mal geschafft hat. Mhm. Also er ist eine andere Liga als ich. Punkt. So, ja. Deshalb würde ich jetzt nicht dahin gehen mit dem Gedanken, ich werde da Erster oder Zweiter, sondern ich würde gerne alle Übungen ordentlich bewältigen können und mitmachen, dass ich alles in eine ordentliche Wertung reinkriege. Das wäre so mein Ziel. Mehr nicht. Aber dafür muss ich schon, also 180 Kilo, hebe ich vielleicht gerade einmal, kann ich dir nicht sagen, weil ich es jetzt länger nicht so schwer gehoben habe. Ging schon mal, also ich weiß, ich kann mich dahin trainieren, aber ich müsste jetzt erstmal wieder anfangen, mich damit zu befassen mehr.
Deswegen wäre so eine kleine, so eine Ist-Analyse, ne, dass wir mal gucken, wenn jetzt mal, taste dich mal an die 160 ran, wenn die 160 gut ist, machst mal einen Zweier, machst mal einen Dreier und dann legst du die 180 auf und guckst. Mhm. Mal ganz davon abgesehen, ob du ein Psychopath bist und am Wettkampf noch mal so zwei, drei, die richtig rausknüppeln kannst, ne? Müssen wir jetzt aber gucken, da gehe ich gern analytisch ran und würde ich mir wünschen, dass du dir die Ergebnisliste von jetzt letztem Jahr ziehst und sagst, Dennis, 15er, 16er, ich möchte in dem Bereich landen, weil dann hast du auch eine gewisse Motivation und einen gewissen Ansporn, das bis dahin zu erreichen, wenn jetzt geschäftlich, privat, Lifestyle-technisch du die Kapazitäten hast, das zu machen.
Gut, bei mir ist ja immer alles entspannt. Das ist ja kein Problem.
den Sarkasmus auf dem King of Stones hast mich ein paar Mal erwischt, dass ich mir gedacht habe, so, okay, vielleicht hat er wirklich viel Luft, ne? Aber dann macht's bei mir so, nee, der Wolf, der hat auch viel zu tun.
Nein, alles gut. Aber du, das ist ja immer, ich glaube auch gerade bei so, da möchte ich gleich nochmal, ich lasse dich noch nicht so ganz leicht raus, weil ich will noch ein bisschen mehr Konkretes, weil ich will ja starten. Ich glaube gar nicht, dass ja dieses ganz, ganz viel Trainieren unbedingt der Schlüssel ist bei sowas jetzt, ne? Weil das ist ja genau der Punkt, wo ich gerne ein bisschen was von dir hören wollen würde. Wie oft gehe ich denn an Stein? Wie oft mache ich denn Kreuzheben? Baue ich vielleicht mal extra leichte Sessions ein mit Kreuzheben, Stein, Kniebeugen, sonst was? Sowas würde ich gerne ein bisschen von dir. Wie denkt da ein Dennis Kohlruss?
Wolf, ganz, es kommt immer auf den Athleten drauf an. Und es kommt immer auf den Intelligenzquotienten des Athleten an und es kommt immer auf seinen aktuellen Stand an. Es gibt Athleten, denen kannst du 20 Trainingseinheiten Kniebeugen aufschreiben und nach der 20. Trainingseinheit Kniebeuge sieht die Kniebeuge immer noch aus wie Scheiße. Ein gewisser Selbstreflexion und ein gewisses Auge von dir selber zu erkennen, hey, nach der ersten Kniebeugeeinheit tun mir die Knie saumäßig weh. Wenn du dich dann analysierst und sagst, hahaha, ich schieb die Hüfte ja gar nicht hinten raus, ich drehe meinen kompletten Bewegungsapparat nur über die Knie, dann muss es in der zweiten Kniebeugeeinheit Knick machen und dann arbeite ich ein bisschen mehr mit der Hüfte. So, wenn du natürlich so ein Mensch bist, der selbst reflektieren kann und umbauen kann, dann brauchst du nicht so viele Trainingseinheiten. Mhm. Bist du natürlich jemand, der ein bisschen auf den Kopf gefallen ist, dann ist ja auch die Gefahr, wenn ich dir zu viel Training aufschreibe, dass du dich dann in eine Verletzung hineintrainierst oder in eine Situation, dass du am Wettkampf sagst, fuck, mir tut alles weh, ich kann gar nichts heben.
Ja, ja. Also ich merke schon, Regenerationszeiten, also ich habe natürlich, Schlaf ist bei mir eine gewisse Achillesferse, durch den Alltag halt, ne, oft noch nachts wohin fahren, 5-6 Tage die Woche unterwegs und so weiter, das ist schon ein Thema. Und dann bin ich halt jetzt auch 43 und ich merke schon, also ist alles gut, ich fühle mich sehr, sehr fit, aber ich brauche schon mehr Regeneration als mit 20 vom Trainingsvolumen. Ne?
Dann musst du das gleiche Schema fahren, wie ich es schon fahre. Und das Schema ist Meister der Bewegung. Viele haben mehr Kraft als ich, aber sie bewegen sich nicht richtig. Es gibt einmal die muskuläre Kraft und dann gibt es einmal die Bewegungslehre am Implement, am Stein, am Fass, am Kurzhantel, an dies, an das, an jenes. Na, deswegen können ja die jungen Buben so viel im Kreuzheben machen. Ich krieg schon Schmerzen in der Hüfte, weil ich die schon seit ewig her habe. Das wird jetzt zwar mit Pfeif und alles besser, aber immer noch ist bei mir, muss ich über die Bewegung arbeiten. Und das würde ich auch bei dir. Du musst diese Bewegung studieren und so aufdröseln, damit du sie, und du verstehst es, du bist ein schlauer Kopf, du kannst es, du verstehst es mit dem nach hinten lehnen und alles und Schwerpunkt. Und wie ich sag, mach den Stein, geh mit dem Stein nicht in die Diagonale, bleib gerade, dreh den Kopf weg, anstatt mit dem Stein in die Diagonale zu gehen. Und solche Sachen, Training dürfen wir jetzt nicht als Muskelaufbau sehen. Training müssen wir jetzt sehen, wie ein Artist das Jonglieren mit Kettensägen lernt. Er muss das, die Bewegungen einschleifen, die Kniffe und Tricks kennenlernen. Würde ich jetzt sagen, okay, Wolf, wir können wahnsinnigen Kraftüberschuss auf dich draufpacken, du nimmst 20 Kilo zu, weiß der Deiwel noch was, was du da einnimmst oder sonst was, dann hast du einen wahnsinnigen Kraftüberschuss und dann kannst du durch gewisse Übungen dich durchpowern. Aber auf gewissen Altersstrukturen, auf gewisse, wie du sagst, wenig Schlaf, viel Arbeit, viel zu tun, müssen wir auf die Bewegung setzen.
Klingt gut. Das heißt gar nicht unbedingt so maximal schwere Einheiten, sondern Wiederholungen.
Jetzt, da kommen wir zu einem Punkt. Jetzt nimmst du einen olympischen Gewichtheber, der sagt, ich trainiere heute Technik. Und plötzlich hat der Mongo 85, 90% seines Max drauf.
Naja, weil es mit leichten Gewichten die Technik halt gar nicht die gleiche Technik ist, ja. Das habe ich bei den Steinen
Ebola.
gemerkt. Bei den leichten Steinen habe ich ja viel mit 60 zum Schultern geübt und den konnte ich eben diagonal easy rollen. Hat also genau die Technik verkackt für die schweren, bis du bei mir warst. Ich bin mir auch sicher, wenn du nicht da gewesen wärst, wegen hier mir Sachen bringen und wir zusammen was aufnehmen und so, dann hätte ich die 100 nie im Leben geschultert jetzt auf dem King of Swords. Nie im Leben mit der alten Technik. Das war wirklich dieser Klick da, dieses mehr zum Kinn hinrollen und dann von dort den Kopf weg. Das war ein riesen Game Changer in der.
Deswegen, ich habe dir gesagt, ich wünsche mir die 110, die 115 am Wettkampf. Und da muss ich dir ein kleines Tadel aussprechen.
Ja, ich
Klar,
glaube.
du hast den Stein auf den Kopf bekommen, alles. Aber da war nicht 100% das Herz dabei.
Nee, bei 115 war nur noch, den mache ich jetzt nochmal so ein bisschen, dass der Dennis mich nicht gleich erwürgt hinter der Bühne, aber so richtig durchgezogen habe ich den nicht. Ich sehe es im Video selber, wie
Ja.
ich die Explosivität, die ich reinbringen könnte, nicht reingebracht habe.
Ja,
Ich gebe es
so.
zu.
Aber ich habe
Aber
das.
jetzt ja der Erste. Jetzt.
Wir haben. Ich bin völlig zufrieden. Lieber hast du jetzt den Lerneffekt, dass du da nicht die 100% reingebracht hast, als auf deinem nächsten Wettkampf. So viel wie es geht pro Wettkampf lernen, damit auf den nächsten Wettkämpfen, jetzt wenn du beim Enrico auf den Devil's Rock hingehst und da liegt die letzte Kugel und ich guck dich an und sag, Segge, 100%, dann weißt du ganz genau, aha, das ist jetzt wie auf dem King of Stones, jetzt muss ich neigen, jetzt muss ich richtig reingreifen. Und das sind so Dinge, was viele menschlich überhaupt gar nicht lernen. Dann sagen die, am letzten Wettkampf ging die Kugel, aber jetzt diesen Wettkampf ging sie nicht. Die Menschen analysieren nicht mehr, sie reflektieren nicht mehr und deswegen bleiben viele auf ihrer Leistung einfach stehen.
Ja, also ich habe da schon noch ein bisschen Spaß dran. Mal gucken. Also wie viele Wettkämpfe ich jetzt mitmache oder schaffe oder so, das wird man sehen. Weil ich ja, wie du es auch schon gesagt hast, auch ein bisschen andere Verpflichtungen habe. Und da meine ich hauptsächlich Verpflichtungen seitens Familie, weil die Wochenenden eh schon rar sind und dann noch auf irgendwelchen Wettkämpfen rumstiefeln. Das muss ich schon immer mir gut überlegen. Aber ich habe Lust nochmal, also Training auf jeden Fall und dann werde ich auf jeden Fall mir nochmal ein paar Sachen rauspicken. Und vor allem den King of Stones, der ist für mich gesetzt, besonders wenn wir den jetzt nächstes Jahr hier bei uns machen, wovon ich stark ausgehe, Dennis, dann werde ich da natürlich Präsenz zeigen.
Das hört sich schon fast wie eine Drohung an. Wenn wir den nicht hier machen, Dennis.
Das ist in meinem Kopf gar nicht existent, Dennis.
Oh.
Das ist schon klar wie Kloßbrühe, da kannst
Krieg ich vom Oscar so eine WhatsApp. Ey, Dennis, das muss bei uns jetzt sein, gell?
du.
Wolf, macht da keinen.
Das ist, da gibt's jetzt
Ja.
keine
Nee, nee,
Alternative.
nee, nee, das hört sich gut an, so bei euch. Ich kenne die örtlichen Gegebenheiten noch nicht so, ne? Aber ob
Warst du
man da
noch
jetzt.
bei uns hier in der Halle? Warst du nur jetzt in der Donauhalle, gell?
Ja, ich war nur in der Donauhalle, ja.
Also ich würde jetzt ja gerne die Kamera drehen, dann könntest du es sehen. Ich schicke dir nachher ein Bild, das ist hier eine Riesenhalle. Wir haben ja oft 200 Leute oder so da.
Schön.
Die können wir, und wenn wir merken, da sind zu viele Anmeldungen, dann gehen wir in die Donauhalle, da wo wir waren, das ist ja Asphalt
Ja.
geworden, da können wir auch alle. Also wir machen hier was Schönes.
Ja, das ist super. Ah, mega, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde gequatscht. Heide, nein.
Ja, aber ich freue mich auf deinen Rekord. Mein deutscher Rekord ist auch schon extrem geil. Aber auch mal international da ein Zeichen zu setzen mit Steinebombe,
Ja.
fände ich schon echt sehr, sehr geil.
Die Ziel ist es, dass jedes Dorf seinen Dorfstein hat, den jeder Bub mit 18 heben muss.
Wie trainierst denn du jetzt dahin? Mal gewichtsmäßig. Dann kann ich es vielleicht noch besser verstehen und für mich auch Rückschlüsse ziehen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt im nächsten halben Jahr, ja, diesen Rekord brechen, also nehme ich an, du wirst auch ein bisschen spezifischer trainieren oder ein bisschen höher gewichten in deinem Training vielleicht. Was für Lasten bewegst du jetzt da über Kopf im Training, um dich da ideal vorzubereiten? Steine pickst du dir da raus?
Wenn ich mir den Lift anschaue, den 140er, siehst du ja, dass ich eine gewisse, sobald der Stein über Kopf geht, eine gewisse Unruhe bekomme. Quasi etwas über Kopf halten mit ausgestreckten Armen ohne Griff. Quasi, es liegt nur in deiner Hand. Du hast die Hand nicht drumherum, es liegt nur in deiner Hand. Du musst das Ding ja über Kopf balancieren mit zwei Händen. Wird mein Training sein, dass ich etwas über den Kopf halte, mit ausgestreckten Armen und im Stand meine Knie abwechselnd zum Bauch ziehe. Also
Ah,
wir,
so Sachen auch. Ah ja.
ja. Also es geht um die Fähigkeit. Du musst es so sehen. Wenn du jetzt einen 150 Kilo Stein über Kopf drückst, stehst du ja nicht da wie eine Lütfersäule. Der Stein ist auf 2,50 Meter Höhe. Und selbst wenn du den mit super Speed oben reindrückst, bleibt seine Energie ja nicht oben stehen, sondern die will ja irgendwo nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Du kannst den nie auf den Schwerpunkt hundertprozentig genau. Und auf diesen Moment muss ich vorbereitet sein. Entweder muss ich mit dem linken Fuß einen Schritt nach hinten machen, oder ich, was weiß der Teufel was, gehe ich mit einer super schweren Tanzpartnerin tanzen, dass ich dann irgendwie verstehen kann, wie sich gewisse Kräfte auswirken, wenn ich meine Füße von rechts nach links bewege. Das ist der Punkt. Es geht A, einmal die Kraft aufzubauen, aber oft hat der Mensch die Kraft, aber er hat die Stabilität und die Statik nicht und der Körper kann keine ausgleichenden Bewegungen machen, weil der Körper es einfach nicht kennt. Ne? Wenn man jetzt nur Military Press macht im Stehen, eine Langhantel über Kopf drückt, dann steht man ja mit beiden Beinen am Boden. Man läuft ja nicht von A nach B. Und das sind solche Aspekte, die ich dann angreifen werde.
Ja, spannend. Weil ich muss schon sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch wo der Stein mir durchgerutscht ist, es war, glaube ich, ganz viel auch nicht nur das Zeitgap, sondern dass ich den Stein oben halten muss, bis abgepfiffen wird. Da habe ich ja, wenn ich in der Natur was für mich gemacht habe, nie drauf geachtet. Der war oben,
Genau.
dann weg, ne?
Ja.
Und dieses dann aber ihn hier oben nochmal stabilisieren, und wie du sagst, da passiert im Körper unglaublich viel.
Genau. Ich sage immer meinen Athleten, wenn sie hier trainieren, denk an die Endposition. Denk an die Skulptur, die von dir als Statue irgendwo steht, wenn du den Stein oben hast. Und diese Endposition, da reinzukommen, ist eine Aufgabe und in dieser Position zu verharren. Und wann trainieren wir das Verharren in der Endposition? Das trainieren wir so gut wie nie.
Klar.
Und das ist der springende Punkt, diese Sekunde, wo dann der Referee sagt, ab. Weil wie oft haben Athleten schon Sachen über den Kopf gehoben, die Arme waren durchgestreckt, die Beine waren am Tanzen und schon ist das Gewicht geflogen.
Ja, klar, krass.
Und da ist der Punkt. Und wenn du da oben Vertrauen gewinnst, dann ist es was ganz anderes. Dann drückst du durch und stehst einfach wie so ein Felsen. Und wenn ich das halt noch in Drittweg im Sand mache,
Ja, Wahnsinn.
ist es nochmal ein anderes Ding.
Ich habe ja viele Steine in der Natur gehoben, gerade so beim Wandern und so, macht mir brutal Spaß da in Italien oder auch hier bei uns im Schwarzwald. Und es ist was ganz anderes wie auf Gummiboden im Gym. Also das geht
Ja.
so viel einfacher. Also im Gym geht's so viel einfacher, ne?
Ja,
Mit den
natürlich, natürlich.
Krass, krass, krass. Ich bin gespannt, Dennis. Und
Ah, ist jetzt super.
was für Lasten machst du dann, wenn du jetzt sagst, ich möchte mich an diese schwere Last gewöhnen irgendwie über Kopf? Was machst du da dann? Was wird so das sein, was du auf dem Weg dahin machst?
Na, ich werde schon den 139er noch ein paar Mal bewegen, aber es herrscht eine gewisse Magie, dass ich dazwischen bis zum Drittweg nichts anderes in der Hand nehme.
Krass.
Das hat auch was Psychologisches und was Innerliches zu tun, dass wenn man jetzt sagt, ha, ich suche mir jetzt hier irgendwo einen Stein, der hat 150 Kilo oder 148, das nimmt dem die ganze Spannung, das nimmt dem die ganze, ich war noch nie so ein Typ, ich habe immer gesagt, okay, ich mache einen 180er Lock, da schaffe ich dann auf der Deutschen oder irgendwo auf dem Wettkampf 190. Ich brauche diesen Thrill von ins ungewisse Segeln.
Was ja wieder das ist, was man gefühlt auch hat bei so einem typischen Powerlifting-Plan. Weil da hast du tust dir Gewichte drauf auf dem Wettkampf, die du davor noch nie bewegt hast. Das ist ja eigentlich das Gleiche,
Genau.
tatsächlich.
Genau.
Das verstehe ich irgendwo schon. Krass.
Genau.
Ja, was natürlich dann zur Folge haben kann, man fährt hin und fährt halt wieder heim.
Richtig. Richtig.
Auch das gehört halt dazu.
Richtig, aber das ist halt das Leben, ne? Wie oft sind wir irgendwo hingefahren und ist nichts geworden, ne?
Kommt vor.
Kommt vor, klar.
Bei dem Besten kommt es vor. Ja, geil.
Naja.
Ich bin gespannt.
Das gehört zum Leben dazu. Man nennt es Frusttoleranz, ne? So, und jetzt gehe ich mit den zwei raus,
Mach das.
sonst hauen die mir hier doch die Bude zusammen.
Dennis, ich danke dir für die Zeit, für das spontane Gespräch, Interview, nenn es wie du willst.
Ja.
Danke an alle, die zugehört haben. Lasst mal ein Like da, schreibt was Schönes, lasst dem
Auf
Dennis
jeden
ein bisschen
Fall.
Liebe auf seinem Account, ja. Und kauft ein paar schöne T-Shirts und leckere Supplemente beim Dennis. Du hast echt fast alles. Ich hab letztes Mal, ich war sehr erstaunt in deinem Shop. Ich habe ein paar Sachen geordert. Du hast ja wirklich eigentlich von Supplementen ein volles Sortiment.
Mir stocken auf. Wir versuchen da echt was zu bieten.
Gute
Na, auch
Sachen, gute Qualität, muss ich
gute
sagen.
Qualität und auch anständig. Also das Whey, das fresse ich ja zuhauf und schmeckt auch sehr gut. Und du produzierst auch keine Gaskammer oder so danach. Ne? Das ist alles halt bekömmlich zu einem anständigen Preis. Und die Leute, die es kaufen, unterstützen halt auch eine geile Mission. Und so muss es eigentlich laufen. Ne?
Deshalb ordert mal ein bisschen was beim Dennis. Ich habe keine
Okay.
Supplementlinie, sonst hätte ich jetzt gesagt, ordert meins, aber da ich nichts habe, sei es dir gegönnt, Dennis.
Ach, ich danke dir. Herzallerliebst.
Und schau da mal rein für die Ambitionen. Dein Partner Marcel hat mir ja, was mich echt sehr gefreut hat, hier die Kugel, die Halbkugel zum ans Rudern ran
Ja.
geschenkt. Und die habe ich jetzt bei mir zu Hause ans Pumpgerät dran gehängt. Und
Ja.
das ist beeindruckend, wie schwer das ist.
Ist
Kein Scherz.
ekelhaft, gell?
Ich mache da gerade mit 10 Kilo rum. Ich schäme mich, es auszusprechen, aber das Ding ist sowas von fies. Aber ich bin natürlich unterarmmäßig ein Schwächling, was mir natürlich dann hilft, wenn ich da. Also das werde ich nutzen. Und also schaut doch mal da rein, denn es hat auch geile Special-Geschichten für Strongman-Training und so weiter.
Muss ja auch so sein. Die Leute sagen dann immer, oh ja, ich habe eigentlich bei der Unterarmübung, da mache ich immer ganz viel und so. Dann müssen sie einen Stone heben. Die Menschen verkennen eins. Es gibt eine aktive Kraft und eine passive Kraft. Die aktive Kraft ist ja der Rücken und die Beine, die den Stein hochziehen. Und da muss ja die Handkraft und der Unterarm muss ja passiv arbeiten, beziehungsweise in zweiter Reihe. Wenn vorne die Trompeten spielen, spielt hinten die Klarinette, weißt? Und das können wenige Leute, die können dieses Multitasking nicht mehr, einen Muskel aktivieren, obwohl ein anderer Muskel viel präsenter ist.
Aber ich muss auch sagen, ohne Harz hätte ich die 100 Kilo zum Beispiel, wobei deine Steine sind recht rau, da geht's noch, die du jetzt
Ja.
auch im King of Stones hast, aber meinen glatten 900er, an super Tagen kriege ich den hoch, ohne Harz, ist auch spannend zu sehen, aber an den normalen Tagen kriege ich den nicht mal auf den Schoß, ohne Harz.
Das kommt alles, das kommt alles. Also die Abrichtung im Unterarm. Es gibt Athleten in der ersten Liga, die kriegen keinen 130 Kilo Stein ohne Harz hoch. So, und ich schule ja hier bei meinen Leuten hier immer, immer schön ohne Harz. Weil wenn du mal Harz drauf machst, hast du gesehen, der Eamon, wie er sich kaputt gelacht hat, wo er Harz drauf
Ja,
hatte.
total.
Und
Ist
das
eh
ist.
interessant, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Der Emen ist eine extra Folge wert.
Richtig, mit ihm zusammen.
Ja, so ein 15-Jähriger mit so einem genetischen Potenzial. Ich bin froh, dass er bei dir ist, weil wenn der nicht bei dir wäre, würde er seine aktive Zeit nicht erleben.
Ja.
Also gesund nicht erleben, weil das ist so ein typischer Kandidat, der sich da völlig selber, glaube ich, verheizen würde körperlich.
Ja.
Aber natürlich bei dir vor Ort ist natürlich geil. Der wird natürlich eine geile Entwicklung hinlegen.
Der Cristiano Ronaldo der Strongman-Szene, ne?
Ja. Gut möglich.
Also Wolf, ich gehe raus. Wir sehen uns.
Danke dir, war schön. Wir sehen und hören.
Schön mit Öl.